Ja, liebe Gemeinde Nymphenburg, ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen heute und die Predigt halten zu dürfen. Ich fand das wirklich sehr nett, dass manche Geschwister gleich hergekommen sind und gesagt haben, ich freue mich. Das ist wirklich freundlich, für diese Vorschussfreude quasi. Ich hoffe aber, ihr habt euch nicht zu früh gefreut. Ich möchte mit euch nämlich heute über eine unangenehme Sache sprechen, mir über eine unangenehme Sache mit euch Gedanken machen. Unangenehm deswegen, weil es unsere Gemeinden hier und heute betrifft, ja, und ganz schnell ziemlich persönlich wird. Und zwar mache ich mir Gedanken darüber, warum in unseren Gemeinden und Gottesdiensten nicht eigentlich jeder Platz besetzt ist. Warum unsere Gemeindehäuser nicht eigentlich randvoll, ja, mit Menschen gefüllt sind. Warum ist das so? Frage kann man ja mal stellen. Und ich mache mir auch Gedanken darüber, warum ich viele Gesichter in der Gemeinde heute nicht mehr sehe. Und klar, nur weil man Leute, Geschwister mal ein paar Monate nicht in der Gemeinde gesehen hat, heißt das noch lange nicht, die wären nicht mehr gläubig oder so. Also so einfach ist das ja nicht. Trotzdem aber lassen mich viele dieser Menschen, dieser Gesichter nicht mehr los. Und nun ja, ich bin jetzt auch noch nicht so alt. Ich denke, vielen von euch fallen da noch viel mehr Menschen ein, noch viel mehr. Ja, hätten auch noch viel mehr zu berichten über ihre Erfahrungen hierbei. Ich möchte also in meiner Predigt mit euch über das Gehen aus der Gemeinde nachdenken. Und ehrlich gesagt fällt mir das, ja, so richtig oder verstärkt, vor allem nach dem Abflauen der Pandemie auf. Ich glaube, jede Gemeinde hat da die Erfahrung gemacht, oder zumindest die Gemeinden, die ich so gesehen habe, dass nach der Pandemie die ein oder andere Reihe nun leer war, die ursprünglich mal mit, ja, Mitgliedern, Gottesdienstbesuchern gefüllt war. Ja, und das oft auch ohne genau zu wissen im Einzelnen, warum Geschwister nicht mehr kommen. Das ist, denke ich, auch, ja, ganz normal. Aber wenn wir den Blick auf die großen Kirchen in Deutschland richten, mit was für einem Mitgliederschwund die aktuell umgehen müssen, ja, da hat das nochmal ganz andere Dimensionen. Ich sage nur mal eine Zahl, 2022 sind 523.000 Menschen aus der katholischen Kirche in Deutschland ausgetreten. Das ist eine enorme Zahl. Ja, und auch wenn das nicht meine Kirche ist, macht mich das traurig und nachdenklich. Ja, und auch bei uns, das wissen wir, wie gesagt, kehren auch gar nicht mal so wenige Mitglieder der Gemeinde irgendwann den Rücken. Und manchmal stelle ich mir dann eben vor, wie Jesus Christus vorne am Altar steht und der hinausströmenden Menge hinterher sieht und die Verbleibenden dann noch fragt, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, das ist eine unangenehme Frage. Trotzdem finde ich es aber wichtig, sich selbst, ja, immer wieder auch unbequeme Fragen zu stellen und die eigene Position und auch die Position der Gemeinde zu reflektieren. Und als Anlass dazu möchte ich eben diese tiefernste Frage von Jesus nehmen. Wie antworten wir auf diese Frage? Was ist der Kontext? Wie kommt er dazu, diese Frage zu stellen? Und um das eben genauer unter die Lupe zu nehmen, möchte ich mit euch den entsprechenden Text aus dem Johannesevangelium lesen. Genau, ihr dürft die Bibel rausholen. Das Kapitel 6 im Johannesevangelium demonstriert uns die Wechselhaftigkeit der Menschen. Mal auf der einen Seite Feuer und Flamme für Jesus, ganz nah bei ihm. Dann wieder, wenig später, auf der anderen Seite, und sie kehren ihm den Rücken. Ja, in diesem Kapitel 6 wird Jesus am See Genezareth von einer großen Menschenmenge ja regelrecht verfolgt, weil sie von seinen Wundern gehört haben. Hier eignet sich dann auch das bekannte Wunder von den 5 Broten und 2 Fischen. Doch nachdem die Menge dieses Wunder erlebt, wird es ihm zu viel. Vers 15 sagt uns da warum, da steht, als Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen, da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein. Und danach lesen wir davon, wie Jesus auch versucht, der anhänglichen Menge zu entfliehen. Und schließlich findet man ihn in der Stadt Kapernaum, man stellt ihn zur Rede und hier steigen wir jetzt ein. Das ist Johannes 6, die Verse, also ab den Versen 26. Ich lese heute aus der Neues Leben Übersetzung und wir werden heute auch viel lesen, aber ich denke, das ist wichtig für den Kontext, auch mal längere Passagen zu lesen. Darum steigen wir also ein, 26 bis 34. Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater hat euch das wahre Brot vom Himmel. Gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Ich denke, an der Stelle wird klar, oder zumindest nachvollziehbar, warum Jesus vor der Menge geflohen ist. Ja, denn komisch ist das ja schon. Warum sollte sich Jesus so eine Chance entgehen lassen, so viele Menschen zu bekehren? Ja, ich denke, die Antwort ist ziemlich ernüchternd, denn es scheint so, dass die Menschen Jesus nicht deswegen folgen, weil sie an seinen Worten interessiert sind. Nein, es sieht stark danach aus, dass sie umsonst essen wollten. Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. Ja, das ist der berühmte Wink mit dem Zaunfall an Jesus. Mach mal. Ja, die Menschen, könnte man so sehen, wollen nur eine Show. Das ist ihr Grund, Jesus zu folgen. Und deswegen möchte Jesus ihre Motivationen korrigieren, den Menschen einen echten Grund zur Nachfolge liefern. Und das lesen wir ab Vers 35. Daraus entspinnt sich dann so etwas wie, ja, eine Predigt Jesu. Verse 35 und erstmal bis 43. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat. Und nicht, um zu tun, was ich selbst will. Und es ist der Wille Gottes, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere, sondern sie am letzten Tag zum ewigen Leben auferwecke. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tage auferwecke. Da fingen die Leute an aufzubegehren, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie sagten, das ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Das klingt nach einem berechtigten Einwand. Ja, wir sind Christen und wir sind mit dem Glauben aufgewachsen, dass Christus Gottes Sohn ist. Aber ich denke, wir dürfen nicht vergessen, wie ungeheuerlich diese Vorstellung für die Menschen damals, für Juden ist. Ja, denk an das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und da steht nun ein Mensch, ja, ein Mensch, den so mancher vielleicht als Kind erlebt hat, und der behauptet, er wäre der Sohn Gottes. Und vielleicht hat auch der ein oder andere bei dem Vater dieses sogenannten Sohn Gottes, bei Josef, gerade noch einen Tisch in Auftrag gegeben. Und dieser Jesus sagt nun, wer mich sieht, der sieht Gott. Ich kann die Juden und die Menschen, die das gehört haben, schon verstehen. Das ist ziemlich krass, das so zu sagen. Es wird aber noch schlimmer. Und zwar in den Versen 43 bis 59. Da fährt Jesus fort. Aber Jesus erwiderte: Empört euch nicht über das, was ich gesagt habe. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Und am letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. In den Propheten steht geschrieben, sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Wer aber den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Nicht, dass irgendjemand den Vater je gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, hat schon das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Da fingen die Leute an zu streiten. Wie kann uns dieser Mann sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Deshalb sagte Jesus noch einmal: Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Dieses ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben wie eure Vorfahren, die das Manna aßen. Dies alles sagte er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Ja, ich denke, die Wiederholungen sind uns aufgefallen. Ja, Sätze und Aussagen, die Jesus mehrfach hier sagt. Und es war mir auch deswegen wichtig, die ganzen Verse zu lesen, auch trotz dieser Wiederholungen, damit man wirklich diese Intensität von Jesu Rede nachvollziehen kann, dass er darauf beharrt, diese wichtige Sache mehrfach zu sagen, klar zu machen. Aber ich denke, man kann auch die Herausforderungen dieser Rede nachvollziehen. Fleisch zu essen geben, Blut trinken. Ich denke, wir haben uns bestimmt ein Stück weit an diese Rede von Jesus gewöhnt und denken ja auch daran, im Abendmahl zum Beispiel. Trotzdem würde da doch jeder Deutschlehrer korrigieren, diese Rhetorik ist zu gewagt. Ja, diese Metaphern sind doch viel zu abschreckend. So kann man doch nicht die Masse für sich begeistern. Und vor allem ist das in diesem Kontext als Predigt in einer Synagoge ja auch unfassbar. Ja, in der Synagoge wurde bisher Gottes Wort ausgelegt, nicht Jesus Wort. Ja, das ist doch keine Bühne für sogenannte Heilsbringer, die sich selbst ausdeuten und sich selbst mehrfach als das Brot des Lebens bezeichnen. So zumindest hat das Publikum von Jesus gedacht, das alles andere als begeistert von ihm war. Denn die Reaktion der Leute, von der wir jetzt lesen, die scheint wirklich unausweichlich. Es geht weiter, Verse 60 bis 69. Ab Vers 60. Daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger: Das ist ungeheuerlich. Wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger sich über seine Worte aufregten. Deshalb sagte er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß? Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Doch einige von euch glauben mir nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und er wusste auch, wer ihn verraten würde. Er fuhr fort: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Da fragte Jesus die 12: Werdet ihr auch weggehen? Ja, liebe Gemeinde, manchmal nach dem Gottesdienst oder in einem stillen Moment kommt mir plötzlich der Gedanke, was für unfassbare Sachen wir eigentlich glauben. Es tut mir leid, wenn da meine Wortwahl vielleicht ein bisschen daneben wirkt, aber ich denke, wir dürfen als Gläubige nicht vergessen, wie außergewöhnlich der Glaube an Jesus Christus ist und wie herausfordernd das für viele Menschen sein kann. Was Jesus hier predigt und auch was wir predigen. Ja, wir sehen hier, dass Jesus und seine Lehre anscheinend auch das Potenzial haben, die breite Masse zu verschrecken, abzustoßen. Und ich denke, es gibt im Lebenslauf von Jesus diese beiden Seiten. Einerseits naht er sich den Menschen, er sucht den Kontakt. Er heilt Unheilbare, wirkt Wunder, wird von der großen Menschenmenge bejubelt und zum König ausgerufen. So hat er das Kapitel 6 begonnen. Auf der anderen Seite hält er eine Predigt. Ja, sagt, warum er auf die Welt gekommen ist, möchte den Leuten das vermitteln, dass er nicht nur zum Wundermachen da ist, sondern eine Botschaft hat, und man verlässt ihn. Und am Ende seines Lebens, das wissen wir, da muss er das ja in noch viel dramatischerer Weise erleben. Da wird er ja wirklich von allen verlassen. Sogar von Gott. Und ich frage mich, könnte man nicht zumindest bei dieser Geschichte hier sagen, selbst schuld? Ja, denn da lesen wir von einem Jesus, der mal wieder seine ungeheuerlichen Forderungen stellt. Ähnlich wie in der Bergpredigt. Dort predigt er Ideale, die kein Mensch erfüllen kann. Ja? Wir haben es schon gehört, 7x70 Mal vergeben, wer kann das schon? Gut, der Bergpredigt kommen noch viele andere solche unmachbaren Forderungen oder Ideale. Ja? Niemals schlecht über einen Mitmenschen denken. Wer kann das schon? Und auch in Kapitel 6 hier aus dem Johannesevangelium nimmt er sich überhaupt nicht zurück, sondern er konfrontiert die Leute regelrecht mit der harten Wahrheit. Er gibt ihnen nicht das süße Manna, das sie wollen, ja, sondern das harte, trockene Brot, könnte man sagen. Er ist Gott. Nur durch ihn allein kommen wir zu Gott. Nur wer an ihn, den gekreuzigten und vom Tod auferstandenen Sohn Gottes, glaubt, hat das ewige Leben. Das sind Absolutheitsansprüche. Absolutheitsansprüche, die vielleicht unserem Freiheitsdrang und unserem Selbstbewusstsein heute ja, einen ziemlichen Dämpfer verpassen können. Wer mag das schon hören? Ohne Jesus sind wir nichts. Ja, solche Absolutheitsansprüche äußert er öfter. Ganz bekannt ist auch Johannes 15, Vers 5. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist für viele Menschen hart zu glauben und härter zu akzeptieren und umzusetzen. Ja, und vielleicht war Jesus enttäuscht von der Reaktion der Leute. Auch das haben wir vorhin schon gehört, ob Gott enttäuscht sein kann. Vielleicht war Jesus das in dem Moment. Wäre jedenfalls eine nachvollziehbare Reaktion. Ja, vielleicht war er auch traurig. Und vielleicht hat er auch einen ganz menschlichen Moment des Bedürfnisses nach Zusammenhalt und Gemeinschaft, als er die Frage gestellt hat, werdet ihr auch weggehen? In diesem wichtigen Moment jedenfalls sagt Petrus vielleicht einen der wichtigsten Sätze in seinem gesamten Leben. Es ist ein unfassbar schöner Moment aus dem Evangelium, finde ich. Denn was Jesus hier antwortet, was Petrus hier antwortet, das bringt auf den Punkt, warum es sich lohnt, bei Jesus zu bleiben und ihm nachzufolgen. Verse 68 und 69. Simon Petrus antwortete: Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wohin sonst sollten wir gehen? Ja, ich wähle vielleicht erneut sehr harte Worte, aber ja, auch ich habe schon Momente mit der Gemeinde erlebt, in denen ich mich gefragt habe, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum gehe ich nicht einfach? Warum bleibe ich in der Gemeinde? Weil es ist nicht immer leicht, mit anderen zusammenzuarbeiten, das kennen wir alle. Manche Gemeinden sind geprägt von jahrelangem Streit, manche Gemeinden zerbrechen daran. Manche Gemeinden zeigen nicht immer die Herzlichkeit, die man gerade braucht oder die Gäste gebrauchen könnten. Ja, und dann stehen eben einige Mitglieder vor dieser Frage, ja, was sind eigentlich die Alternativen? Wo wäre es vielleicht besser? Ja, und ich frage mich, um da wieder auf den Anfang zurückzukommen, was sollen wir da antworten? Oder was können wir da antworten? Und ich denke, erstens fällt mir da diese Antwort und Gegenfrage von Petrus ein. Wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst sollte ich gehen? Wohin sonst solltest du gehen? Ich gebe zu, dass klingt vielleicht nicht nach einem guten Grund, sich in der Gemeinde zu engagieren oder in der Gemeinde zu bleiben, wenn man nur deswegen bleibt, weil es nirgendwo besser ist. Ja, stimmt vielleicht, aber Streit, Unstimmigkeiten, Herausforderungen. Gibt es davon weniger außerhalb der Gemeinde? Ich denke mir manchmal, die Kirchengemeinde deswegen zu verlassen, weil man genug von Auseinandersetzungen mit Menschen hat, da geht die Rechnung nicht auf. Denn wir Menschen sind nun mal so, dass wir uns einander auch Probleme machen. Ja, das ist in der Gemeinde, glaube ich, nicht viel anders als im Fußballverein. Ich glaube, der wichtige Unterschied ist aber der, dass Gemeindemitglieder vielleicht nicht bessere Menschen sind, aber bessere Menschen werden möchten. Es gibt aber noch ein viel wichtigeres Argument in Petrus' Antwort. Ja, das ist der zweite oder die zweite mögliche Antwort auf diese Frage, wohin man sonst gehen sollte. Denn sie besteht nicht nur aus der Gegenfrage, was man denn sonst machen kann. Er erklärt außerdem, warum es gut und warum es richtig ist, mit Jesus zu gehen. Er spricht: Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Was für ein Bekenntnis. Und das von Petrus. Denn der wichtigste Grund, das macht er hier klar, war nicht die gute Stimmung im Team. Ja, das war nicht die spannenden Herausforderungen, die Jesus für sie mitgebracht hat. Vielleicht auch nicht die Wunder, die Show oder das kostenlose Essen. Sondern der Grund war der Inhalt, den Jesus vermittelt hat. Worte des ewigen Lebens. Das zog die Jünger zu Jesus und das hielt sie auch bei ihm, obwohl der allergrößte Teil der Menschen in dieser Geschichte, nämlich 4.988, da wohl anders dachten und gegangen sind. Es gibt bestimmt passive Gründe, um in der Gemeinde zu bleiben, wie ich vorhin gesagt habe. Das ist okay, denke ich. Es sind auch oft wichtige Gründe, dass wir immer wieder neu die Entscheidung treffen, bei Jesus zu bleiben. Weil wir uns mit der Gemeinde identifizieren. Weil sie uns einmal in der Woche mindestens einen Raum gibt, wo wir ja, über Gott reden dürfen, uns austauschen dürfen, Input bekommen. Aber ich denke, die noch wichtigeren Gründe sind vielleicht die aktiven Gründe, die bewussten Gründe. Denn dass wir glauben, dass Jesus Worte spricht, die ewiges Leben schenken. Dass wir glauben und erkannt haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja, Gott selbst ist, der uns retten möchte. Wo sonst gibt es so ein Angebot in einer Zeit wie heute, ja, wo der Buchmarkt überschwemmt wird von Ratgebern? Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in einem Buchladen wart. Da gibt es Regalmeter voller Ratgeber in allen möglichen Bereichen. Menschen haben ein Bedürfnis danach. Aber wer sonst außer Jesus schenkt mir kostenlos Antworten auf so zentrale Fragen nach dem Sinn und Ziel des Lebens? Und wer sonst, frage ich mich, macht mir Zusagen, dass er mich akzeptiert und dabei lieb hat, so wie ich bin? Und nicht ganz am Anfang erstmal eine Liste von 100 Punkten macht, die ich ändern muss, damit ich Glück, Reichtum, Schönheit bekomme? Wer sonst gibt mir Leitlinien für ein Leben, das mich und andere glücklich machen möchte? Wer sonst schenkt mir Hoffnung, dass sich irgendwann alles zum Besseren wenden wird? Für mich und auch das Beste für die Welt. Wohin sonst sollte ich gehen? Denn der Glaube an Jesus Christus, finde ich, ist wirklich alles außergewöhnlich, wie man so schön sagt. Ja, aber ebenso ist sein kostenloses, unfassbar großes Geschenk außergewöhnlich. Ich glaube, wir müssen uns das nur immer wieder bewusst machen und auch so vermitteln. Der Glaube an Jesus Christus ist eine Herausforderung, die sich lohnt, und er ist etwas ganz Besonderes. Und deswegen wünsche ich und hoffe für uns alle, dass wir wie Petrus in diesem ganz starken Moment felsenfest sagen können, wohin sonst sollten wir gehen? Und ich wünsche uns, dass wir darauf eine sichere und feste Antwort haben. Hier sind Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, Jesus ist der, der uns wahren Frieden und eines Tages Erlösung bringen möchte. Amen. Ja, lieber himmlischer Vater, wir haben es mehrfach gehört, wir haben es gerade gesungen. Wohin sonst sollten wir gehen? Es ist wahrscheinlich so, dass es nicht immer einfach ist, ja, an Glauben an dich festzuhalten, an der Gemeinde festzuhalten. Es ist für viele Menschen nicht so einfach und selbstverständlich, an das zu glauben, was du sagst. Aber lass uns deswegen nie vergessen, dass es so großartig, so außergewöhnlich ist, was du uns anbietest, was du uns schenken möchtest und was du uns geben möchtest. Und lass uns nie vergessen, dass wir das auch so unseren Mitmenschen weitergeben, unseren Mitmenschen in der Gemeinde und auch Menschen, die vielleicht eines Tages in die Gemeinde kommen können, weil sie zu dir kommen möchten. Bitte hilf uns dabei, das felsenfest sagen zu können, dass nur bei dir Worte des Lebens sind, und hilf uns auch, dass wir das spüren können, dass du uns ganz hautnah direkt erlösen möchtest und uns helfen möchtest. Lass uns davon beseelt, ja, in die Welt hinausgehen. Amen.